Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix, ich sitze.
Ich habe heute schon 6 Interviews geführt.
6 an der Zahl, hier so 6.
6 an der Zahl übers Telefon. Oh. Ich bin eigentlich müsste ich jetzt maulfaul sein, aber ich habe heute auch noch so viel zu erzählen. Mal gucken, wie wir das hinkriegen.
Oh je.
Ja, ich schreibe gerade eine Geschichte für die Schluck über Winzer, die ganz neu starten, ohne familiären Hintergrund. Also die weder vorher irgendwie in einer anderen Branche ihr Geld gemacht haben, noch irgendwie Weinberge.
So ganz, ganz kleine. So
Startups, die so richtig, okay. Da sind auch ein, zwei dabei, die führen gerade ihren zweiten Jahrgang und haben 0,8 Hektar oder sowas. Also so ganz interessant. Winzer, die jeden Cent zweimal umdrehen müssen. Ich überlege auch nach der Headline. Im Moment sind wir so ein bisschen bei Arm, aber sexy, aber das ist so ein bisschen plakativ.
Ein bisschen Berlin.
Ein bisschen Berlin, genau. Wir müssen kurz, ich darf kurz anfangen,
ja, bitte, hier mal
schnell. Wir sind, wenn diese Folge auf den Äther geht sozusagen,
richtig,
ist der ADL versteigert, denn das geht noch bis Sonntag und das Höchstgebot liegt im Moment bei 700 Euro.
Ziemlich anständig, finde ich, ja.
Anständig, da kommt was zusammen. Ganz herzlichen Dank an den lieben Dirk, der 10 Euro pro Folge, sprich 380 Euro, für unseren guten Zweck gespendet hat.
Ich auch, finde ich super.
Norbert hat auch 70 Euro gespendet.
Cool.
Das ist super. So langsam habe ich also eine Chance, dich und die Boys sozusagen noch einzuholen mit den Postabendspenden sozusagen. Okay. Dazu wollte ich nochmal an alle sagen, mir ist eingefallen, ich habe in den letzten anderthalb Jahren, glaube ich, so um die 40 Höreranfragen beantwortet. Einige waren total simpel, so ein Kommentar, so hey, diesen Wein habe ich auch, wann würdest du den ideal trinken? Dauert eine Minute, muss mir keiner dankbar für sein, das ist eine Selbstverständlichkeit. Andere ein bisschen komplexer, entweder Verständnisfragen oder auch so, was kann ich denn dazu essen? Das ist dann immer schon ein bisschen aufwendiger.
Ja, das stimmt.
Die abgefahrenste Hörerfrage fand ich ja neulich. Einer, der mir eine Mail schrieb und sagte, hey, mich hat der Weinvirus spät befallen und ich bin jetzt voll angefixt und ich sitze hier in Walsrode. Und hier gibt es nicht nur keinen guten Händler, hier gibt es gar keinen Händler. Und kannst du mir nicht irgendwie helfen, irgendwie vielleicht so Großraum Hannover, was denn mal so ein Händler wäre, der meine Weinreise begleiten kann? Und da habe ich tatsächlich meinen lieben Kollegen Axel Biesler angerufen von Gomeo, Deutschlands einziger Weinkritiker mit abgeschlossener Winzerausbildung. Weil ich weiß, dass der in Hannover wohnt. Und er sagt, ja, gar kein Problem hier. Le Sommelier Weinhandlung in Burgwedel oder so. Meine Frau leitet die Filiale. Also sind seit so 2-4 Jahren. Soll er sich da mit Namen melden, dann nehmen die ihn da fröhlich auf. Sagt, was man so alles an Hilfestellung leisten kann.
Das ist geil. Weißt du? Das ist cool.
Und dann kommen auch Leute und sagen, kannst du nicht irgendwie, weil ich fahre dann und dann da und da in Urlaub, kennst du nicht irgendwas? Also auch da versuche ich immer zu helfen. Liebe Leute, wenn ihr so eine schöne Erfahrung mit mir gemacht habt, 5 Euro in unser Säckel oder 10 Euro in unser Säckel wäre total super. meine-spendenaktion.de/aktion/blindflug oder ein letztes Mal hier unter dieser Folge mit dabei und ich denke mal am 31.12. schließen wir die Aktion dann und dann werden wir im neuen Jahr mal gucken, was wir so zusammen bekommen. Genau.
Sehr hübsch.
Das war die Vorrede. Wollen wir würfeln?
Bitte.
Ich habe keinen Würfel. Skandal.
Felix,
wo hast du den Würfel hingetan?
Die Tochter wahrscheinlich. Wahrscheinlich ja.
Da, wo er gehört, wo er sonst immer liegt, auf dem Klavier. Bitteschön. Die 3.
Das ist
die 6.
Ich glaube, er schummelt.
Nee. Ich hätte es eigentlich besser gefunden, wenn du erst mal loslegst und ich mich ein bisschen von der ganzen Faselei mit den Interviews erholen kann.
Ja, und heute wird viel gefaselt, weil du musst ja auch noch, wenn ich dran bin, noch mitreden sozusagen.
Ja. Wir trinken einen Wein aus der Schweiz, Flescher Completa. Completa ist die Rebsorte. Mehr dazu dann nachher. Eine wundervolle Stiftung von einem Hörer.
Endlich Wein am Freitag.
Sascha,
tschüss.
Einmal probieren und für gut befinden und dann lege ich los. Ich muss ein bisschen Werbung machen. Wir haben gerade in der Webweinschule unseren Adventskalender am Start.
Ich gucke fleißig jede Folge.
24 Folgen. Jede Mitternacht geht da sozusagen ein neues Türchen auf. Dahinter verbirgt sich ein neuer Wein. Anja, meine Co-Moderatorin und ich, wir schenken uns gegenseitig einen Wein blind ein. Komplett blind, allerdings nicht in schwarzen Gläsern. Das gibt so einen kleinen Fankreis, der dann immer erst das Video guckt und dann ins Bett geht. Das ist ganz lustig, wenn du dann morgens aufstehst und guckst mal. Und es sind immer schon die ersten ein, zwei Kommentare da und die ersten 100 haben es geguckt. Und
was viel ist dafür, dass es erstmal Mitternacht dann kommt, ist das wirklich 100 schon echte Menge.
Ja, ja, und auch so am ersten Tag sind es eigentlich im Schnitt dann 600 und es dauert eine Woche, dann hat jedes Video so seine 1000 Zuschauer. Also das erfreut sich einer gewissen Beliebtheit, was mich ein bisschen verwundert hat, weil ich habe am Anfang nie Verkostungsvideos gemacht, weil ich Verkostungsvideos selber ziemlich langweilig finde. Wir haben aber mittlerweile da ein ganz flottes Tempo dran und so, und das ist so ganz, ganz gut, glaube ich. Aber
das guckt sich schön. Also ich gucke das immer morgens, wenn ich dann meine ersten Bilder bearbeite und sowas. Dann gucke ich das so nebenbei mit. Das guckt sich schön, das ist kurzweilig, ist auch nicht so lang. Also es ist eine gute Länge, es passt hervorragend.
Und das für mich interessant ist es, deswegen erwähne ich es auch gar nicht so sehr, die Werbung dafür, sondern es gibt dann so sehr unterschiedliches Feedback zu den Folgen und man merkt wieder, dass Leute diese Sachen sehr unterschiedlich wahrnehmen. Und mein Lieblingsthema, muss ich nicht zum 200. Mal wiederholen, ist ja, was macht einen guten Verkoster aus? Gibt es sowas überhaupt oder sind wir alle Scharlatane? Worauf besteht überhaupt Verkosten? Und aus diesem unterschiedlichen Feedback kann man da auch ganz gut was schließen, weil einige Leute fokussieren sehr auf das Erraten der Weine, andere sind sehr glücklich mit der Beschreibung. Mhm. Die Beschreibungen sind dieses Mal noch ein bisschen ausführlicher. Ich habe da so Anja immer so ein bisschen in die Richtung gedrängt, dass sie beschreibt. Ich selbst habe sowieso beschrieben, weil die Weine, die ich Anja einschenke, sind die Weine des neuen Verkostungspakets der Webweinschule für Fortgeschrittene. Ich habe mit Lobenbergs Gute Weine so ein neues Paket gemacht, 12 Weine. Das können die Leute dann wie bei dem Anfängerpaket auch kaufen. Dann haben sie so ein Booklet, das habe ich geschrieben. Und dann können die Leute sich die Sachen so zu Gemüte führen und dabei so ein bisschen überlegen, was sagt mir das über meinen Geschmack, wenn ich das jetzt mag oder nicht mag, was gefällt mir hier, was gefällt mir da, was finde ich nicht so gut. Und dieses Mal eben dachte ich mir, kriegen sie noch 12 Videos dazu, halt von Anja, und damit das dann auch ein bisschen realistisch ist, sind die dann halt blind, damit du nicht immer so Jubelchöre anschaust. Und einige Leute, sie gehen halt sehr darauf ein, und schon mehrere Leute, die sagen, hey, das ist total schön, dass ihr die Sachen beschreibt. Andere Leute heben sehr auf das Erraten ab. Und ich habe 2 Weine gehabt, die habe ich überhaupt nicht fassen können. Und auch den hintereinander. Und dann war so ein Kommentar wie, Bootmann labert da immer nur rum, anstatt mal zuzugeben, dass er keine Ahnung hat und sowas.
Die haben uns noch nicht zugehört, das haben wir nicht.
Also wenn ich Angst hätte, mich zu blamieren, dann würde ich keinen Blindflug produzieren. Deswegen, ich habe über einen der Kommentare trotzdem wegen zu großer Pöbelei dann gelöscht, einen habe ich dann stehen lassen. Aber ich bin mittlerweile so weit, weil ich mich ja nur wirklich lange und viel damit beschäftige. Ich glaube, dass ich sagen kann, verkosten besteht aus 4 Unterdisziplinen. Das ist einmal bestimmen, beschreiben, bewerten und ich nenne es mal Bezug herstellen oder kontextualisieren. Hm. Bestimmen kannst du nur in der Blindverkostung, sonst ist der Wein schon bestimmt. Und Bezug herstellen kannst du nur, wenn irgendwelche Sachen bekannt sind, wenn es nicht vollständig blind ist. Du kannst aber natürlich erstmal komplett blind verkosten und nach dem Aufdecken dann den Bezug herstellen. Und witzigerweise, das merke ich mehr und mehr, haben diese Dinge teilweise überhaupt nichts miteinander zu tun. Also ich glaube, im Bestimmen bin ich keine große Leuchte. Das weiß auch jeder, der diesen Blindflug hört. Ich bin jetzt auch kein Versager, aber ne, weil ich kriege ja hier überwiegend Weine aus deinem Beuteschema. Das ist nicht mein Beuteschema. Bestimmen ist vor allem eine Gedächtnisleistung. Wir haben schon mal drüber gesprochen, über die Art, wie wir abspeichern, was wir mal probiert haben. Es gibt Leute, die haben fotografisches Gedächtnis. Dieser Pfarrer Hans Denk, der letztes Jahr gestorben ist, der mit Zeitung diese Denkartgläser entworfen hat, der hatte ja einen legendären Ruf. Alles, was der hier getrunken hat, konnte der sich daran erinnern. Und war noch ein großer Trinker, deswegen hat er ständig aktuelle Bilder von allen möglichen Weinen gehabt und muss eine Wahnsinnstrefferquote gehabt haben. Er ist aber weder als Weinkritiker noch irgendwie als Weinbeschreiber oder sowas in Erscheinung getreten. Und Tatsache ist, ich habe auch schon mit 1-2 Leuten Wein verkostet, die große Weinblindverkoster sind, wie alle sagen und so. Und das war ernüchternd. Mit einem habe ich Weißwein verkostet. Ja, der ist auch noch so inselbegabt, sehr schwer auf Rotwein. Aber dann so auf die ganz großen Dinger, Latour, Lafite und Co. Und es ist irgendwie noch mal eindrucksvoller, wenn jemand sagt, das ist Petrus 97, als wenn er sagt, das ist Wehlener Sonnenuhr Cabi Feinherb von Silbach Oster 2015. Ja. Irgendwie finden die Leute das mit dem Petrus spannender. Nee. Obwohl es eigentlich wahrscheinlich weniger schwierig ist. Ja, und wahrscheinlich auch weniger schwierig. Ja. Du hast nicht so viel Auswahl. Aber
sehr begrenzt bei Betrüß.
Generell, also bei den klassifizierten Chateau. Ja, also, aber unabhängig davon, ich habe also mit einem von denen mal so Weißweine, und das waren große Weißweine, auch teure Weißweine. Ich habe die Probe nicht veranstaltet, ich war da auch nur eingeladen. Und da kam nichts. Da kam wirklich gar nichts. Und nicht, weil ich jetzt das schlecht fand, was da kam, sondern der hat so 3 Flights hat er noch so mitgemacht und so lustlos Sachen aufgeschrieben und dann so, ach, ich punkte heute nur, und nach dem 5. Flight, ach, ich trinke heute nur. Aber es war aber keine Probe, wo man nur trinken sollte. Da hatten sich Leute echt viel Mühe gegeben, die Weine zusammenzutragen und so. Und dann habe ich mir das mal angeguckt, was der so veröffentlicht und festgestellt, eigentlich immer, wenn es weiß wird, wird der einsilbig. Aber es nachgewiesenermaßen ganz groß im Bestimmen von so bestimmten Feinweingeschichten. Bordeaux auch, da kenne ich auch mehrere. aus der Zeit als Bordeaux, also so 86 bis, oder sagen wir mal so 82 bis 97, war das ja noch halbwegs bezahlbar. Da konntest du auch als Lehrer mal 2-3 Flaschen Mouton in der Subs mitnehmen oder sowas. Und es gibt immer noch in Deutschland eine ganze Menge Leute, die da sehr gut bestückt sind. Diese Sachen sind jetzt echt auf dem Höhepunkt ihrer Trinkreife, teilweise auch erst Beginn 95. Und die machen da immer noch Proben und da wird immer noch schwer gefachsimpelt. Aber die Beschreibungen dieser Leute sind ganz häufig, wenn du das liest, auch total simpel. Also wenn du steht, ein ganz klassischer Pauillac. Ja, was für ein Rotz ist das denn? Also Entschuldigung. Also Pauillac ist nur die Heimat der unterschiedlichsten Chateaus mit ganz eigener Stilistik. Ja, also,
aber es klingt doch super.
Genau, es klingt super. Es heißt nichts anderes als, ja, ich irgendwie, es hat zwar was in meinem Gehirn getriggert, aber ich kann eigentlich nicht wirklich was dazu sagen. Weil, weißt du, da ist Weinverkosten wie Zahnschmerzen. Wenn ich zu dir sage, erinnere dich mal an Zahnschmerzen, da brauchst du keine Worte für. Du weißt genau, wie sich Zahnschmerzen anfühlt. Das Ziehen und du weißt auch, ob Oberkiefer, Unterkiefer fühlt sich ein bisschen unterschiedlich an. Eckzähne vorne sind die schlimmsten und du brauchst keine Worte für. Ja. Und du verkostest manchmal mit diesen Leuten und die sind extrem einsilbig, weil die eigentlich die ganze Zeit so in ihrem Gehirn rumdrehen, habe ich das schon mal probiert? Und wenig beschreiben. Das sage ich natürlich auch deswegen, weil ich glaube, ich im Beschreiben ganz gut bin. Da ist ganz witzig, wir kriegen relativ regelmäßig da Kommentare, dass die Leute sich auch freuen, dass wir das auch mit normalen Worten machen. Nicht mit so einem Schema, weißt du, das Aromrad darunter beten. Das macht, glaube ich, das will keiner.
Ja, das ist auch so unterschiedlich. Ich finde, dass jeder hat ein anderes
das Erkenntnis, auch. Ne? Was dem einen seine Pampelmuse ist, dem anderen seine Kumquat. Ja. Aber das Spannende ist auch, dass, obwohl ich das noch nie jemanden gesehen, der sagt, oh ja, bitte jetzt Aromrad darunter beten. Und trotzdem machen sie ja alle. Also, als würde das irgendwas helfen. Das ist dann auch. Also, das hat alles seine Berechtigung, auch gerade mit dem Bestimmen. Ja. Der Mario Scheuermann, der hier schon oft erwähnte, vor ein paar Jahren verstorbene Weinkritiker, der mir relativ viel beigebracht hat, hat mal zu mir gesagt, Herr Botmann, Rebsortenraten und Weinbestimmen hat absolute Berechtigung. Ist ein tolles Gesellschaftsspiel, hat einen großen Unterhaltungswert. Außer diesem Unterhaltungswert bringt es keinerlei Mehrwert. Haben Sie schon mal einen Wein gekauft, weil den irgendjemand in der Blindverkostung bestimmt hat? Was sagt das denn über die Qualität aus? Auch schlechte Weine können wiedererkennbar sein. Ja? So. Und deswegen ist dieses ganze Bestimmen, Beschreiben schon sehr wichtig. Bewerten ist auch so ein Thema, weil da immer Leute sagen, ja, wir hätten jetzt gerne den Preis. Dann, komm, Preis kannst du an 0, nichts googeln oder eine Bewertung oder so. Hey, was ich, jeder Mensch kann jeden Moment seines Lebens mit einer Schulnote beschreiben. Ja, bei einigen Sachen ist das sehr einfach und sind wir uns alle einig. Geburten sind meistens eine 1, zumindest wenn alle gesund sind. Beerdigung immer eine 6, es sei denn, derjenige, der beerdigt wird, ist 108 Jahre alt geworden und dann friedlich eingeschlafen oder an seinem Geld erstickt.
Dann ist es auch eine 2.
Genau, aber beim Wein kannst du sagen, okay, je mehr Weinkenner in dir steckt, desto mehr Rolle spielt der Wein und desto weniger Rolle spielt, ob die Sonne scheint. Aber zu glauben, dass jetzt die Weinfreaks völlig unabhängig sind, ist Quatsch. Genauso auch so, ja, die Profis, die werten immer gleich. Also wer das glaubt, der glaubt auch, dass in ein paar Tagen dieser Mann mit dem weißen Rauschbart durch die Kamine klettert.
Kommt er nicht durch.
Und bleibt letzten Endes dann dieses Kontextualisieren oder Bezug setzen. Und das ist, glaube ich, das, was auch ganz viel ausmacht. Und da muss man auch nicht unbedingt einen Wein getrunken haben, um ihn in Bezug setzen zu können. Das ist so das Erste. Also ich erzähle das jetzt nicht, weil ich zu irgendeiner Pointe kommen will, sondern weil das ist jetzt öffentliches Nachdenken. Ne? Weil ich einfach so gemerkt habe, wir haben einen Wein gehabt. Als ich das geschnitten habe, habe ich mich geärgert, dass ich da nicht noch mehr drüber erzählt habe.
Ja. Im Adventskalender.
Ja, der ist auch schon gelaufen. Das war der White Blend, also die weiße Cuvée von Alibanost. Ja. Und der Wein hat eine unglaublich reife Frucht gehabt. Also einer hat gesagt, gedätschter Apfel, das trifft sehr genau. Und dann hat er viel Alkohol, ein bisschen Holz, was ein bisschen zurückzieht, leichte Bitterstoffe und dann sehr viel Würze, irre viel Würze. Man muss dazu sagen, da sind 15 Rebsorten drin. Und alles, was so an würzigen Rebsorten, Viognier und Marsan, Roussan und, ich glaube Roussan nicht, aber Marsan und Grenache Blanc und hast du nicht gesehen. Und dann beim Aufdecken habe ich gesagt, so, das ist so ein typischer Wein, da brauchst du Kontext für. Wenn du jetzt weißt, das ist das, dann ist das ein großartiger Wein. Du kannst auch aufdecken und dann ist was anderes und du sagst, das ist total überambitioniert. Da habe ich mich geärgert, dass ich kein Beispiel gebracht habe. Aber das erinnerte mich nämlich, wir hatten vor einer Weile, da warst du, glaube ich, nicht bei, 15er Riesling GGs probiert, so 8 Stück oder 10 Stück. Und da waren auch so einige dabei, 15 ist so ein Jahrgang, da scheiden sich gerade so die Geister oder da trennt sich die Spreu vom Weizen. So ungefähr die Hälfte geht in Richtung schlechter Elfer. Die werden bitter, ja. Brandig, viel zu üppig und so weiter. Und die andere Hälfte fängt sich und wird gerade so ganz gut. Und das ist genau das, wenn du diesen Bratapfel Riesling, ja. So 15, viel Alkohol, dann schmeckt das zwar auf den ersten Schluck auch sehr gut, genau wie dieser Badenhorst, aber der zweite wird schwieriger. Beim dritten fängt es an zu kleben und im vierten kriegst du kaum noch runter. Mit ein bisschen Luft fallen die Weine in sich zusammen und wahrscheinlich werden sie mit zunehmender Flaschenreife auch irgendwann unerträglich bitter. Ja? Ja. Und deswegen weißt du dann in dem Moment Kontext, ist das jetzt, kommt der Alkohol von der Sonne Südafrikas und der gedätschte Apfel von dem Chenin Blanc, der mit 30% drin ist, super Wein. Ist das Riesling GG15 aus dem Rheingau? Finger weg. Kontextualisieren. Das ist, glaube ich, so die mehrwertstiftendste Geschichte. Und dazu musst du nicht unbedingt so einen Baden noch schon getrunken haben. Du musst ein bisschen was wissen über Südafrika, über Chenin Blanc und so weiter und so weiter.
Ja.
Und das reicht dann auch schon. So, jetzt ohne Pointe einfach bin ich fertig mit dem, was ich sagen wollte.
Oh, Brust.
Komm, erzähl doch mal was mit den Weinen.
Also ich habe gedacht, beim Reinrichten und beim Schmecken habe ich gedacht, Chardonnay. Mit ein bisschen Holz, ein bisschen warm.
Ein bisschen Holz ist jetzt aber ironisch gemeint, oder?
Ja, schon.
Gut. Wollte nur mal kurz wissen, ob wir noch beieinander sind.
Ein bisschen warm, könnte ein Tick kälter sein, aber geht noch, finde ich.
So, ich habe ihn extra ein bisschen wärmer
werden. Das dachte ich mir schon.
Weil bei 4 Grad war das nur Holz. Dann habe ich ihn in eine Karaffe umgefüllt und in das kühle Gästezimmer gestellt. Und dann kam die SMS, bin gleich da. Um 5 nach. Und dann war er aber gar nicht gleich da. Selber schuld, dass er zu warm war.
Entschuldigung, die Stadt war so voll, da kann ich ja nichts für, wenn das Taxi so langsam ist.
Aber wir reden jetzt darüber, dass der hat jetzt 9 hätte haben sollen und 10 hatte er. Ja. Also ich eigentlich habe aber natürlich die großen Schwarzen. Ich habe heute, muss man dazu sagen, ich habe die Burgunderkelche genommen.
Ja.
Das muss man dazu sagen.
Das stimmt. Also er hatte noch eine gute Temperatur. Man konnte ihn gut als Weißwein trinken und erkennen, finde ich. Wenn einer ist. ist auch schön. Gut. Ich mag das. Ich würde das noch ein zweites Glas trinken davon.
Können wir machen.
Es ist wirklich schön. Es hat jetzt.
Ja.
Es hat keine so richtig ganz strahlende und messerscharfe Säure mehr, finde ich.
Oh.
Also nicht so strahlend und messerscharf. Also ist schön, aber es ist alles sehr zusammen. Also es ist alles sehr harmonisch.
Ja.
Ja, es ist jetzt nichts, was irgendwo rausbricht oder besonders hervorsticht. Es ist ein sehr, sehr runder, harmonischer Wein, wobei rund und harmonisch nicht böse meint ist, sondern sehr, das trinkt sich einfach wirklich gut.
Es
bricht nicht irgendwo hin.
Also ich finde auch, dass es sehr schmeckt wie ein typischer Chardonnay.
Ja.
Und bei der Säure, als ich den Wein aufgemacht habe, das war auch einer der Gründe, warum ich ihn in der Karaffe ins Gästezimmer gestellt habe, war, er hatte so eine ganz leichte Schleimspur von einem nicht 100% sauberen BSA. Die war aber so fein, dass ich dachte, das belüften wir vielleicht sogar weg. Ist auch weg, ist nicht mehr da. Das geht ja wirklich auch nur mit so einer ganz feinen Spur. Wenn das ein bisschen mehr ist, ist das ja meistens scheiße. Aber hier war es, ist jetzt weg. Und ich denke, die Tatsache, dass der sehr wahrscheinlich einen BSA gemacht hat und trotzdem noch so eine relativ starke Säure hat, pui, muss der mit viel Säure ins Keller gekommen sein. Es ist auch kein Chardonnay. Es ist eine Rebsorte, die einfach dafür auch bekannt ist, dass sie viel mehr Säure als Chardonnay noch haben kann. Wächst auch nur auf nicht mal 5 Hektar auf der Welt.
Na siehst du, ist ja klar, dass ich das nicht kenne. Habe ich wieder was für meine Statistik getan.
Ich glaube, seit Folge 7 hatten wir das nicht mehr, dass wir beide gleichzeitig das erste Mal eine Rebsorte im Glas hatten, die wir noch nie im Glas hatten. Folge 7 war der Grünfränkisch, wenn ich das richtig erinnere. Die Rebsorte heißt Kompleter. Und
deswegen ist ja so komplett zusammen, der Wein ist ja klar, logisch.
Es kommt von Komplet oder Kompletarium. Was das ist, sage ich dir gleich. Die Synonyme finde ich aber viel schöner. Wird nämlich auch genannt Räuschling Edelweiß, Zürichrebe und Zürichseer.
Oh, da kommt ja
wir sind da also wohl in der Schweiz, würden wir sagen, oder?
Ja.
Ja, das ist genau Flescher Kompleter vom Weingut Hermann.
Ja.
Und das Ganze ist eine Spende von Tobias Zehnder. Und ich hole den mal kurz die Flasche vom Flescher. Also wenn ich Winzer wäre und das machen würde, ich würde das, glaube ich, alles
als Chardonnay vermarkten.
Nee, ich würde das alles nach Amerika vermarkten, weil da können die Amerikaner mal sagen, you know what, I was completely flashed by a flasher completer yesterday. Die können total schöne Wortspiele machen. Ich bin bestimmt der erste Mensch, der auf diesen Witz gekommen ist.
Ich glaube auch.
Auf jeden Fall erzähle ich mal ganz kurz, was Tobias schreibt. Tobias Zehnder, ihr wolltet nämlich die Lücke schließen, dass wir noch keinen Schweizer Wein im Glas hatten. Sehr gerne würde ich eine Flasche Completer 2017 vom Weingut Hermann für eine Sendung stiften. Einerseits, weil das ein großartiger Wein einer autochthonen Sorte der Bündner Herrschaft ist, mit mikroskopisch kleinem Anbaugebiet. Und andererseits, weil er eigentlich gut ins Beuteschema von Sascha passt. Gut strukturiert, im Holz ausgebaut, von einer Säure getragen und doch aromatisch. Der Completer von Hermann ist zudem auch im Prestigeprojekt der Schweizer Weinszene vertreten, dem Memoir de Vin Suisse. Das ist so eine Art, ja, Weinbau, lebendes Weinbaumuseum. Nein, das sind so 50 Weine, die die Schweiz repräsentieren, aber es ist auch noch eine Winzervereinigung, die so ein bisschen ähnlich ist wie der VDP. So habe ich das zumindest auf deren Webseite verstanden.
Okay.
So, lieber Tobias, ein bisschen tapfer musst du jetzt sein. So ganz autochthon ist die Rebsorte nicht. Sie wächst nur in Graubünden und ich glaube noch im Wallis gibt es auch noch ein Viertel Hektar oder so. Aber dieselben Leute, die diese Webseite pflegen, haben auch mittlerweile herausgefunden, dass sie irgendwo aus Frankreich oder Italien kommt und dann eingeschleppt wurde. Allerdings ist sie in Frankreich oder Italien mittlerweile ausgestorben. Ich weiß gar nicht, ob sie dann als autochthon gilt.
Ich glaube nicht.
Man konnte aus Genanalysen eben sehen, dass die beiden Eltern nicht in der Schweiz sind, sondern woanders oder sowas und dann eingetragen.
Okay.
Aber unabhängig. Komplett ist das letzte Gebet des Tages in den Klostern gewesen, bevor es in die Schweigephase geht, beendet das Tagewerk und löst außerdem das Recht auf ein Glas Wein aus bei den Mönchen. Auf diesen Wein, und deswegen heißt er Completer.
Ach geil.
Weil er nach dem Completarium getrunken wurde. War früher ein ganz fieser, karger Säuerling, also extrem hohe Säure.
Okay.
Und ist damit natürlich ein Klimawandelgewinner, weil jetzt suchen sie nach der Säure.
Okay.
Und ich habe jetzt noch gelesen, dass es eine große Vergleichsverkostung gab, die dem Completer auch so ein bisschen zum Durchbruch wieder verholfen hat. Also die Fläche wächst jetzt ein bisschen. Aber die Jahrgänge, die das dominiert haben, und ich glaube, das hat 2018 stattgefunden oder sowas, dieses Tasting, waren 89 und 90.
Oh.
Das Zeug kann 20 Jahre reifen mit dieser Säure. Im Moment ist es nämlich mir auch ein bisschen zu eindimensional. Unter dem vielen Holz hast du so eine klare Zitrusfrucht, auch so ein bisschen grüner Apfel, früh gelesene oder früh geerntete Aprikose. Also so sehr, sehr, sehr crispy Früchte. Dann das Holz, eine tragende Säure und noch viel mehr nicht. Jetzt mit einer Stunde Luft und nicht ganz so kalt könnte er noch. Aber ich habe jetzt gelernt, darf noch 20 Jahre.
Das ist krass.
Vielen Dank für die edle Spende, Tobias. Das ist nämlich gar nicht so billig. Das kann man in Deutschland nicht kaufen, deswegen kann ich dir keinen Europreis nennen, aber das ist schon...
Naja, ist Graubünden, das kann nicht billig sein.
Es ist completely flashing, sozusagen.
Ja, lustig. Aber es ist schon wie ein Chardonnay.
Absolut.
Riecht immer noch wie Chardonnay. Also, wenn was eindeutig nach Chardonnay riecht und wie Chardonnay schmeckt, dann ist es doch Chardonnay.
Ist keine Ente, ist ein Wein.
Felix und ich sind wahrscheinlich einfach schon zu sehr eingespielt. Manchmal ist es lustig, dass wir uns am gleichen Tag was Ähnliches einschenken. In dem Fall sind es zwei Hörerweine. Ich habe auch einen Hörerwein, den ich gerne mal einschenken soll. Und das tue ich jetzt. Es ist ein Van Volksem Riesling Fuder 55 in einer Abfüllung für Havesco. Viel Spaß, wir gucken mal, was das wird. Bitteschön.
Dankeschön.
Ich habe extra voll gemacht. Ist ja Freitag.
Sehr gut.
Oh, die klingen schön.
Die kleinen Gläser, ja.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Also, ich muss auch noch mal hier kurz. Wir hängen ja noch ein bisschen nach unserer Folge, die nichts geworden ist. Da haben wir ja schon über die Weine gesprochen. Allerdings haben wir ja in der Folge, und das hatte, ich glaube, hattest du schon erzählt, dass wir nochmal drüber reden. Genau. Ich habe mir jetzt nochmal angehört, die Folge, so gut es ging.
Ja.
Und habe mir nochmal die Fragen rausgeschrieben von den Jungs, die sie an uns hatten.
Genau.
Über das, was
Teil
sie von uns wissen.
Genau. Geplant, dass sie uns ein bisschen interviewen.
Genau. Über die Sachen, die sie schon immer über Wein wissen wollten oder über uns.
Ja.
Also, wir fangen an. Frage Nummer 1. Ging an uns beide.
Mhm.
War, wann wir denn angefangen haben und warum wir angefangen haben, Wein zu trinken und wie wir so tief da einsteigen konnten. Die gingen uns beide. Ich glaube, du hast angefangen. Magst du anfangen? Soll ich anfangen?
Kann ich kurz machen. Ich habe tatsächlich erst mit 29 wieder angefangen. Ich hatte auch an dem Abend erzählt, ich habe mit, weil mein Vater immer viel Wein getrunken hat, dem Vater nacheifern, als ich ausgezogen bin, eine Weile mich mit Wein beschäftigt, aber mein studentischer Durst. Ich bin einfach, mit 19 trinkst du nicht parallel immer noch ein Glas Wasser, sondern du trinkst aber Wein. Und dann merkst du irgendwann, das hat viel zu viel Alkohol. Ja, deswegen habe ich dann mit 20 wieder aufgehört und habe Bier getrunken. Und mit 29, als ich dann gearbeitet habe und eigenes Geld verdient habe, schön essen gegangen bin, fing das dann an. Und dann kam diese Situation, dass ich auch erste Weingüter besucht habe und Winzer, ja, nirgendwo wird so viel gelogen wie in der Weinwelt. Ich habe, glaube ich, an dem Abend noch gesagt, außer beim Finanzamt vielleicht. Und
vor der Tür, hast du gesagt.
Und dann ist das Problem gewesen, dass ich irgendwas nachgeplappert habe, was mir irgendein Winzer erzählt habe und ich fürchterlich ausgelacht wurde von, weiß nicht, ein Chemiker oder sowas. Also, was für ein Schwachsinn. Und danach habe ich dann gedacht, jetzt will ich es aber selber genau wissen und habe eigentlich alles, was man mir erzählt, immer wieder überprüft. Und so kam dann dieser, habe es vielleicht ein bisschen übertrieben, so kam dann dieses relativ fundierte Weinwissen dann in kurzer Zeit zusammen.
Oh. Gute Antwort. Ich hatte an dem Abend auch erzählt, dass es bei mir tatsächlich schon früher angefangen hat, aber nur aus dem Grund, weil ich nie Bier trank, weil ich das immer doof fand. Es gab mal eine Weile, da war ich sehr jung, habe ich sehr viel, das habe ich an dem Abend nicht erzählt, sehr viel Weinbrand getrunken, aber das war eine ganz, ganz schlechte Phase. Wollen wir auch bitte nicht mehr reden, das war wirklich ganz, ganz schlimm. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Wein zu trinken. Und tatsächlich ganz blöd angefangen, auf der Grünen Woche damals, die ersten Weine überhaupt zu trinken, die da irgendwie da waren. Damals war das ja alles noch ein bisschen kleiner, ist ja schon 2 Jahre her, dass ich jünger war und damit angefangen habe. Da habe ich angefangen, normale kleine Weine zu trinken. Das war noch nicht besonders. Dann hatte ich so ein Holzregal in der Küche stehen. Da waren dann immer so ein paar Fläschchen drin. Und das habe ich dann sehr gemocht. Und dann musste es aber wieder aufhören. Dann habe ich angefangen zu studieren. Bin zur Armee gegangen, habe dann danach studiert. Und da war das Geld dann weg. Und alle, oder hat nicht mehr erreicht für so Wein und sowas. Da war es wichtiger, andere Sachen zu machen. Da ging es dann wieder so ein bisschen runter. Und nachdem ich dann wieder angefangen habe, anständig zu arbeiten und doch 3,50 Euro zu verdienen, fing das dann wieder an mit dem Weintrinken. Und dann habe ich das vor mich hingemacht. Und zwar auch sehr lang allein, also so, wirklich nur so für mich. Und dann habe ich irgendwann, nachdem es dann mehr wurde, habe ich dann in die Öffentlichkeit, also nicht in die Öffentlichkeit, aber dann habe ich mir bei erst relativ spät Jungs gesucht, mit denen ich sozusagen zusammen Wein trinken wollte und mit denen ich darüber reden wollte. Und dann darüber haben wir uns dann noch kennengelernt. Also es war alles so Stück für Stück und gar nicht so groß. Also es war Wein, hat mich interessiert, auch in der Jugend schon. Aber nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich hätte jetzt mit 19, 20 schon die große Erfahrung gesammelt, sondern ich mochte einfach eher lieber Wein trinken als alles andere. Mhm. Und deswegen hat sich das dann so reingearbeitet in die Ecke. Frage Nummer 2. Das ist mal eine schöne Frage, wie wir das denn unseren Frauen erklären,
Oh ja. Ja,
mit den Weinen und dann nochmal besonders an mich gerichtet war die Nachfrage, ob ich das denn irgendwie rechtfertige, auch mit den teuren Weinen und wie ich das denn rechtfertige.
Genau.
Und da fange ich an und habe tatsächlich gesagt, dass ich das nicht mehr rechtfertigen muss. aus mehreren Gründen. Das ist ja, das hat jetzt sowas Internes, ja. Aber ich muss jetzt quasi jetzt gar nicht mehr rechtfertigen. Musste das natürlich rechtfertigen. Das ist immer ein bisschen blöd. Ich meine, wenn man zusammen lebt, dann ist es so. Dann musst du gucken, dass du dann eine Relation findest, wie du Sachen machst. Und dann ist es schon so, dass ich natürlich nicht jeden Weinpreis erzählt habe, weil es auch nicht immer Sinn macht zu sagen, gibt's jetzt mehr als 2,80 Euro für eine Flasche aus, das macht dann keinen Sinn. Mhm. Irgendwann, dann willst du ja auch keinen Streitraum zusammenbrechen. Und solange du sozusagen ja noch alles andere bezahlen kannst und das Essen auf dem Tisch steht, die Miete bezahlt ist und sowas, ist das ja auch alles in Ordnung. Was du dann irgendwann rechtfertigen musstest, ist die Masse der Weine. Mhm. Als es dann mehr wurde, nicht mehr bei uns in die Wohnung passte, war das schon so, dass ich gucken musste, dass ich da was finde. Und dann habe ich tatsächlich erzählt, und das stimmt natürlich auch zum gewissen Grad, dass es sowas ist wie eine kleine Investition.
Weil also das sind Weine, die ja...
Genau, die liegen ja auch lange, die werden nicht günstiger mit der Zeit und so. Das ist also, da kann man schon sagen, das ist eine kleine Investition. Ob das jetzt wirklich eine ist?
Also der Wertverlust ist auf jeden Fall...
Sehr gering.
Sehr gering.
Wenn nicht
wenn
sogar...
Du jetzt, ja, wenn du jetzt alles auf einmal auf den Markt werfen müsstest, dann würden sie dich schöpfen.
Genau.
Und man darf auch die Arbeitszeit nicht unterschätzen, wenn man jetzt 1200 Flaschen einzeln irgendwo raus hat, die Packerei, aber klar. Ich habe geantwortet... Mehrere Dinge erinnere ich. Also was die finanzielle Situation angeht, war es bei mir schlicht und ergreifend so, Ich hatte gefragt, ob die Leute Sour Grapes geguckt haben. Das erinnert
stimmt.
Sour Grapes ist ein wundervoller Film über diesen Weinfetcher Rudy Cavanian oder wie er heißt. Und da gibt es am Anfang so eine Szene, da sind so ein paar durchgeknallte Typen, die teure Weine trinken und dann wird so eine Sommeliere eingeblendet, so eine sehr bodenständige und erzählt was von Fuck You Money. Und das finde ich ganz wunderbar. Da geht es darum, dass diese Typen, die trinken halt teilweise Weine, die kosten 15.000, 20.000 Dollar die Flasche. Aber die haben halt alle einen guten Job und dann gibt es manchmal so eine unvorhergesehene Bonuszahlung. Dann läuft halt mal was wirklich gut und dann gibt es einen Scheck über 200.000 und dann sagen die halt so, hey, das ist Fuck You Money, weil Fuck You, das geben wir jetzt aus, das war nicht geplant, das ist halt einfach da. Und natürlich habe ich nie so gut verdient, aber ich war auch mal 10 Jahre lang bei einem amerikanischen Großkonzern und habe auch tatsächlich 2 Bordeaux-Subskriptionstouren über Aktienoptionen gemacht und das war Fuck You Money. Und das ist auch mit meiner Frau abgestimmt. Und ich habe davon tatsächlich später auch einiges wieder verkauft. Ich hatte auch in der Zeit auch sehr viel Riesling gekauft, Riesling GG 2007. Und auch davon habe ich später, glaube ich, schon so 1-2 Jahrgänge, habe ich mich gut eingedeckt mit Wein, nur aus Verkäufen. Also da musste ich nie wieder. Und seitdem, muss ich sagen, natürlich in den letzten Jahren habe ich wenig Geld für Wein ausgegeben. Ich habe dann noch das Beispiel auf dieser Gaia, den wir getrunken haben. Ja. Da habe ich eine Abtserde verkauft. Eine ganz normal gekaufte Abtserde 2008 oder sowas habe ich für 280 Euro oder so verkauft. Dafür habe ich einen Gaia gekauft, einen Finca Dofi und noch irgendwas Lustiges.
Und haben wir alle gesagt, was für ein guter
Was Verkauf. Für ein guter Tausch.
Ja.
Ich habe auch meine alte Maxime, dass ich keine Weine kaufe, die mehr als 100 Euro kosten, bei dem Gaia deswegen durchbrochen, weil es war eigentlich tatsächlich ein Tausch eher. Und die andere Geschichte ist mit der Menge des Alkohols. Ja, das ist tatsächlich in dem Augenblick ein Problem geworden, wo meine Frau quasi aufgehört hat, Alkohol zu trinken.
Ja.
Also
in dem Augenblick hat er sich mich gesucht.
Genau, Podcast. Genau. Ich habe nicht gesoffen, wir haben Podcast produziert. Nein, im Ernst. Also meine Frau hat zwischendurch irgendwann mal komplett und hat in diesem Jahr, glaube ich, ach Gott, an 20 Tagen hat sie in diesem Jahr Alkohol getrunken.
Das war sehr wenig.
Das ist wirklich sehr wenig. Und ja, das macht es natürlich nicht einfacher. Aber bedingt übrigens auch, dass ich zu Hause weniger Alkohol trinke, dass es einfach mehr alkoholfreie Tage gibt, weil meine Frau sonst komisch guckt.
Stimmt. Frage Nummer 3. Was uns verbindet und was uns aneinander nervt?
Ja, genau.
Das war eine schöne Frage, die aber auch relativ einfach zu beantworten war. Die war mit vielen Worten gesagt, uns nervt nichts aneinander.
Genau.
Sonst würden wir das tatsächlich so nicht tun, wie wir das hier tun.
Ja.
Das hat sich zu einer schönen Freundschaft entwickelt.
Ja.
Von einer normalen Weinverkostungsrunde, wo man dann irgendwann mal sagt, wir mögen auch über andere Dinge miteinander reden.
Ja.
Nicht nur über Wein, sondern auch über Privates. Ich habe gesagt, ich bin gerne hier, ich rede gerne mit dir, ich bin nicht immer einer Meinung, das muss man ja auch nicht sein, gar nicht. Ja. Höre dir aber auch zu und nehme die Sachen auch auf. Und das ist für mich schön, das ist ja auch immer schön, quasi mit jemandem zu reden, der auch eine andere Meinung hat und dann mal was spiegelt oder was anders darstellt oder sowas, Das ist einfach fein. Und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß und ich bin gerne hier. Und es nervt nichts.
Das war der Moment an dem Abend, an dem man einmal gemerkt hat, dass es doch teilweise einen drastischen Altersunterschied gab zwischen unseren Mitstreitern und mir. Das ist immer so blöde Opa, erzählt vom Krieg. Ne? Aber in dem Fall ist es einfach so, weil ich einfach die Antwort gegeben habe, die einfach nur ehrlich ist, die aber in dem Moment zeigt, wie alt ich bin sozusagen. Dass ich einfach sage, naja, wir sind jetzt ein paar Tage auf der Welt, wir haben einen Freundeskreis, mein ältester Freund, den kenne ich, seitdem ich 5 bin. Das bedeutet, den kenne ich, ich muss es zugeben, mit 45 Jahren. Und da war das noch anders, die Entwicklung. Aber heute ist es einfach so, ich begegne vielen, vielen Menschen durch den Wein und bei 99,9% der Menschen sagen, das ist total nett und ich trinke auch gerne weiter Wein mit dem. Also es ist eine sehr bewusste Entscheidung zu sagen, mit dem will ich mich jetzt auch über was anderes unterhalten. Die überlegt man sich vorher auch zweimal, will ich das jetzt eigentlich oder nicht? Und das ist, glaube ich, etwas, was dann einfach so das Alter mit sich bringt. Ich habe in Berlin 40 Leute, mit denen ich regelmäßig Wein trinke. Aber
dem möchte man nicht allen befreundet sein.
Nee, 2 oder 3 davon würde ich als Freunde bezeichnen.
Also ist sie nicht gegen unsere Leute, mit denen wir Wein trinken. Das ist aber, genau, sehen die mit Sicherheit genauso.
Und wir haben nur eine Sache haben wir noch gesagt, als es um das Nerven ging. Das fand ich so ganz lustig. Das hat nichts mit Nerven zu tun, sondern wir haben am Anfang unserer Podcast-Geschichte einfach auch mal Sturheiten aneinander ausprobiert, so würde ich das mal eher sagen. So, und das war immer so, dass Sascha, was ich an Sascha sehr schätze, ist, dass er so ein Mensch ist, der sich einfach in seiner Gänze präsentiert und hingeht und sagt, hier bin ich, so bin ich, ich verstell mich nicht und wer mich mag, der mag mich, wer mich nicht mag, mag mich nicht, kann ich auch mit leben. Und das ist dann keine arrogante Haltung, sondern das ist so eine in sich ruhende Haltung. Was aber im Podcast nicht so rüberkam.
Stimmt,
und ich habe mir dann den Mund fusselig geredet, die ersten 5 Wochen. Und dann habe ich irgendwann einfach nur den Schlüssel gefunden und habe gesagt, weißt du was, ich mag diese Haltung. Das Problem ist nur, diese Gänze kriegen die Podcast-Hörer nicht mit. Die sehen deine Mimik und Gestik nicht, während du redest und so weiter. Die hören nur diese 17 Sätze, die ich dann beim Schneiden eben manchmal höre und denke, oh, ohne das Lächeln kommt das ganz anders rüber. Aber das hat dann Klick gemacht und seitdem haben wir irgendwie beide akzeptiert, ein Podcast ist ein Produkt, bei dem man sich ein bisschen präsentiert, ein bisschen darstellt.
Ja, genau.
Ist halt einfach so.
Das stimmt. Das
war der einzige Zwist, den wir hatten in diesem Kontext.
Und der war auch nicht richtig schlimm.
Nicht wirklich.
Muss man auch mal so sagen. Frage 4. Habt ihr zu bestimmten Filmen, Büchern, zu bestimmter Musik einen bestimmten Wein, den ihr gerne mögt oder den ihr da besonders gerne zu trinkt? Ja? Magst du?
Ja, ich habe gesagt, da bin ich untypisch, da bin ich altersuntypisch. Ich konsumiere Musik mittlerweile so wie meine Tochter. Das wird alles immer nur noch geschaffelt. Klar, bei mir aus meiner eigenen Bibliothek mit den selbst gekauften Musiken und nicht irgendwie irgendeine Playlist. Aber dadurch bin ich an dem Teil komplett raus. Ich habe auch nicht mehr die Muße, mich irgendwie auf den Divan zu legen, irgendwie eine schöne Platte anzumachen und kannst sie knicken. Der einzige Geheimtipp, den ich habe, ist halt irgendwie Mosel-Kabi und Fußball-Bundesliga-Konferenz.
Das passt. Da bin ich raus. Aber das, ich fand die Frage sehr cool und ich musste wirklich drüber nachdenken. Kurz an dem Tag. Und habe dann aber für mich festgestellt, es gibt so eine kleine Tendenz, ja, die dann heißt, also wenn ich Musik höre, dann ist es tatsächlich eher so, dass ich dazu einen Weißwein trinke. Ja? Mhm. Also irgendwas Helles, Belebendes. Mhm. Ja? Und wenn ich mich hinsetze auf die Couch und einen Film schaue und dazu was trinke, dann würde ich mir, auch jetzt, wenn ich drüber nachdenke, immer aus dem Bauch raus eher eine Rotweinflasche aufmachen. Mhm. Weil ich mich dann ja, dann hast du dieses Gefühl, du setzt dich quasi auf die Couch, lümmelst dich da so ein bisschen hin, das ist ein bisschen bequem und ein bisschen gemütlich, ja, mhm. Und du guckst und schaust. Vielleicht ist es sozusagen das, dass du so ein bisschen ruhig bist und so ein bisschen in dir ruhst zum Film schauen, das dann den Rotwein nimmst. Und bei Musikhören ist es ja so, dass ich setze mich dann auch nicht hin, sondern höre ich neue Musik und dann laufe ich dabei durch die Wohnung, arbeite. Mhm. Nee, wenn ich arbeite, trinke ich nicht, aber mach was anderes. Und
das stimmt, ich könnte jetzt petzen. Du sitzt hier manchmal schon noch abends und machst noch Bilder, ja, klar, stimmt. Während wir schon weinen.
Ja, das stimmt. Okay, ich revidiere. Also, aber dann trinke ich tatsächlich mehr Weiß. Und zum Letzten, was ich jetzt als Letztes gerne gehört habe, war das neue Album von Bonaparte. Und dazu habe ich auch einen Riesling getrunken, das erste Mal, wo ich ihn gehört habe. Aber es war lustig, die Frage. Schön, drüber nachzudenken, weil das tust du sonst nicht. Fand ich ganz witzig. Und die letzte Frage ging an dich. Das war die Verkostungssystematik, die du hast beim Gummio.
Wie ich für Gerechtigkeit sorge.
Wie du für Gerechtigkeit sorgst.
Ob mich das belastet, dass ich da ja...
Genau.
Stimmt, ja. Habe ich gesagt, das machen wir auch nochmal separat. Ich habe nur... Also, weil, wie viel Zeit hast du, habe ich ihn, glaube ich, gefragt.
Genau. Wie lang darf der Abend werden?
Genau. Ich will auch nur kurz das wiederholen, was ich da gesagt habe. Ich habe im ersten Jahr habe ich... die Weine verkostet, die Weingüter verkostet in einer Reihenfolge, in der sie quasi im Vorjahr im Gummio gelistet waren. Also erst die Eintraubenbetriebe und Empfehlenswerten, dann die 2 Trauben, 3 Trauben und zum Schluss die 3 Roten, 4 und 5. Und im zweiten Jahr habe ich überprüft, ob das richtig ist und habe hochmitteltief verkostet, was dir die Möglichkeit gibt, immer mal zu vergleichen, was so ein Feldwald- und Wiesenwinzer als Gutswein ausschenkt und was ein VDP 4-Traubenbetrieb. Aber es ist ein hartes Brot. Das hat sich einfach herausgestellt, Du fängst an, die guten Weine zu bevorteilen, weil du glücklich bist, dass du endlich was Vernünftiges im Glas hast. Muss man dumm zu sagen. Also bin ich davon wieder weg. Ich habe natürlich auch mit Kollegen gesprochen. Die machen das auch alle nicht so. Die sagen auch alle, nee, vergiss das. Deswegen bin ich wieder dahin. Also ich probiere mal schon mal was aus. Und ansonsten mache ich es manchmal so, dass ich mir abends, wenn dann Feierabend ist und ich mit meiner Frau noch, was weiß ich, was auf Netflix was gucke oder so, dann habe ich über den Tag Weine beiseite gestellt und dann bitte ich meine Frau, kannst du mir mal diese 4 trockenen Spätlesen oder was weiß ich was in 4 Gläser ergeben, so ein Farbbabbel dran, damit sie weiß, was ist, und dann probiere ich die. Und dann abends trinke ich natürlich auch mal ein Glas und dann gucke ich, welchen von den Weinen trinke ich dann nachher eigentlich, also so Kopf aus und einfach so. Und wenn dann natürlich das Glas leer ist, was am Tag die wenigsten Punkte bekommen hat, dann ist es problematisch, hat es noch nie gegeben. Zweitwenigsten hat es schon mal gegeben, aber das sind dann eben meistens genau die Weine, die ich genau deswegen weggestellt habe. Und gesagt habe, den muss ich nochmal ein bisschen Luft oder sonst was probieren. Also da bin ich, glaube ich, ganz glücklich. Was den anderen Krams angeht, warum ich glaube, dass ich so beim Gutsweißburgunder XY mittlerweile eine ganz gute Trefferquote habe, das machen wir ein andermal.
Ja, das ist eine gute Folge, glaube ich, die man machen kann. So, Wein.
Sascha, ich bin so completely lost. Also als du mir das gegeben hast, das Glas, habe ich erst mal dran gerochen. Ich habe, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, ich habe 3 Minuten lang nur dran gerochen und gar nicht probiert. Ich habe gedacht, okay, das ist ja Brausepulver. Das ist ja gar kein. Dann habe ich das probiert, ist das überhaupt Wein? Ja, weil die erste gesagt. Von der Struktur her, das könnte rot oder weiß sein. Es hat keine Gerbstoffe. Es ist kalt eingeschenkt. Deswegen ist es wahrscheinlich weiß. Kleines Glas kann man jetzt auch noch so als und so. Es könnte auch ein bisschen Rosé sein. Es wird kein Rotwein sein, weil es. Aber aromatisch ist es rotfruchtig erstmal und dann kommt immer wieder Pink Grapefruit, Pink Grapefruit, Pink Grapefruit. Da hinten steht so eine Diet Limo Pink Grapefruit, weißt du, das. Und dann kommen noch so ein paar Bitterstoffe dazu. Dann schmeckt das sehr süß in der Frucht. Das schmeckt, das als hätte es Zucker. Wahrscheinlich hat es kein, ich will es nicht. Und ich war completely lost. Ich wusste nicht mehr, ob das Wein ist, sozusagen. Dann habe ich mich also eine Weile darauf beschränkt, mag ich das. Und der Gag ist, ich mag es. Ja, obwohl ich jetzt gerade sowas schilder, was ja nicht so sexy klingt. Ich mag das. Es ist allerdings immer noch was drin im Glas. Aber das liegt einfach daran, weil ich so am Rätseln bin. Dann habe ich...
Ich habe es auch ausgetrunken, tatsächlich.
Habe ich ja diese Bitterstoffe zusammen in der Grapefruit. Ich habe für mich beschlossen, wenn ich keine Ahnung habe, dann versuche ich einfach Lehrbuch zu machen, sozusagen. Ja. Ja? Grapefruit plus Bitterstoffe gleich Muscatella, Scheurebe. Irgendwas in dem Dreh. Das ist sozusagen so die klassische Geschichte. Muscatella, Scheurebe wird auch mal mit ein bisschen Restzucker ausgebaut. Kann auch mal süß schmecken, ohne dass es das hat. Am Ende ist es mir ein bisschen zu bitter, um es wirklich großartig zu finden. Ich würde also sagen, ich mag es, ich finde es gut. Ich finde es nicht groß. Es ist etwas, was sich schnell trinkt, was durch den Bitterstoff auch wieder Durst macht.
Genau, Schnelltrinker, das finde ich
weiter,
auch.
Gleich weiter drehst. Ja. Und von der Herkunft her, durch diese etwas diffuse Süße würde ich jetzt immer erstmal denken, sowas machen ein paar Österreicher, die Deutschen sowieso, sind da Weltmeister drin. Deswegen wäre ich in diesem Kosmos unterwegs und bei der Rebsorte, wie gesagt, alleine aufgrund dieser, ich sag mal, Lehrbuchgeschichte würde ich denken, das ist Muscatella, Joy, Tramina.
So. Also das ist ein Wein, der auch nicht von mir kommt. Mhm. Auch ist lustig, wir haben wieder, also beide, wir kennen uns einfach zu gut in der Zwischenzeit. Das ist ein Wein, der auch von einem Hörer kommt.
Ja.
Als Empfehlung für einen Wein, den er sehr mochte oder den er mag. Es ist ein Riesling.
So fucking kidding me. Ist nicht dein Ernst.
Doch, doch. Es ist eine Sonderabfüllung für Havesco. Sind jetzt nicht meine allergrößten Freunde. So. Nee. Fula 55 von Van Volksem.
Das ist ein Moselriesling.
Ja.
Oder Saarriesling.
Ja. Warte, ich hol mal die Flasche. Ja. Kein Witz.
Ich werd nadisch.
Mosel.
Naja, Mosel ist das Anbaugebiet.
Ja, ja. 12% Alkohol. Fula 55, Sonderabfüllung für Havesco.
Ja gut, bei diesen Sonderabfüllungen muss man immer gucken.
Aber es ist halt ein Trink, also es ist halt so ein, also um das klar zu sagen, das ist nicht schlecht, ja, aber es ist halt nicht Riesling-typisch, das muss man schon mal sagen.
Wollen wir das mal kontextualisieren?
Kontextualisieren, bringen wir es mal in einen Kontext.
Ich trinke aber trotzdem auch noch einen Schluck. Also,
hier bei mir auch noch
mal. Ja. Erstens, bevor jetzt wer auch immer denkt, dass hier jetzt unser Stifter was anderes geschmeckt hat als wir, so der ist ja nun blutjung.
18.
Blutjung, also Blut, ja. 18 und Van Volksem füllt ja jetzt auch nicht im Januar. Und deswegen ist er noch nicht so lange auf der Flasche. Da finden schnelle Entwicklungen statt und auch so ein Bitterstoff, der kann auch mal schnell mal auftauchen und dann kann er auch mal wieder sich ein bisschen zurückziehen. Das heißt also nicht, dass wir hier den Bitterstoff gefunden haben und er nicht, dass er irgendwie in irgendeiner Form schlechter schmeckt als wir, sondern... Der Bitterstoff stammt wahrscheinlich aus dem Jahrgang. Das ist halt 18.
Genau.
Obendrein hat der Wein nur 12 Alk. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen mit früher Lese verbunden. Das war ja meistens so. Und wenn du früh liest, ist jetzt auch nicht unbedingt zwangsweise jede Beere in der Traube gleich reif und nicht so früh. Das kann schon mal sein, dass da nochmal was reinkommt. Der leichte Restzucker ist sicherlich da. Das Ding hat nicht 2 Gramm Zucker. Also der ist, das steht eigentlich trocken drauf?
Nö.
Ach, das steht gar nicht trocken drauf.
Nee.
Nirgendwo. Ja. Gut, dann ist er vielleicht auch gar nicht trocken. Also dann ist es tatsächlich Zucker.
Könnte vielleicht sogar sowas in die Richtung Feinherbes sein.
Ja.
In einer grünen Kapsel würde das Sinn machen.
Ja. Das Interessante ist aber, es ist ja... Ach Mensch, er macht das immer noch. Guck mal an hier. Also Van Volksem wird ja immer viel vorgeworfen, dass er nicht sauber unterteilt. zwischen
Zukauf und
Nichtzukauf. Es ist also Qualitätswein, Abfüllerweinmanufaktur von Volksheim. Es ist gekaufte Trauben. Es ist ein zugekaufter Trauben. Du darfst dann kein
VDP-Adler
drauf haben. Und du musst auch eine völlig andere Ausstattung haben mittlerweile. Das ist hier auch der Fall. Dieses Etikett sieht völlig anders aus als ein Van Volksheim-Etikett.
Da steht halt auch
Fuder drauf. Es ist zugekaufte Ware. Aber dass man es eben so Van Volksheim immer noch nennt und andere schreiben da wirklich dann Wein, also Joachim Heger immer noch mal ein Lieblingsbeispiel, da steht Weingut Dr. Heger und Weinhaus Joachim Heger. Ja, das ist dann schon klar. Hier steht halt zweimal Van Volksheim drauf. Das eine ist die Weinmanufaktur, da steht aber nur auf dem Rückenetikett, das andere
das ist das Weingut.
Das steht auch nur auf dem Rückenetikett. Deswegen habe ich gesagt, er kann es nicht lassen, weil da gibt es lustige Geschichten, was so dann war. Alles sauber und dann waren aber die Kartons alle und dann wurden die VDP-Kartons verschickt. Haben wir schon mal in einer anderen Folge gehabt. Und was natürlich dann noch ein besonderes Problem ist, ist, wenn du Fuder 55 schreibst, dann denken die Leute, das ist halt ein besonderes Fuder aus dem Keller. Dieser Wein hat den Van Volksheim'schen Keller aber nie gesehen.
Ja, wahrscheinlich nicht, oder?
Ich finde es nicht gut, wenn ein VDP-Betrieb so arbeitet. Und ich weiß auch, es gibt noch ein paar andere im VDP, die das nicht so lustig finden.
Ja.
So, Zukauf 12%, bisschen Restzucker, ein bisschen Bitterstoff, mollig. Dass das jetzt nicht so Riesling-typisch ist, das will ich Herrn Niewo Nitschanski nicht vorwerfen, das ist sicherlich aber der Jahrgang 18.
Das denke ich auch, ja. Man lecker. Kann das schon trinken.
Lecker,
ja,
lecker.
Genau. Lecker. Das ist so ein lecker Zeugchen.
Und vielen Dank für die Spende.
Ja.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.